auf der Basis vom Schweizer Franken schlagen wir die Indizes nicht. Auf der Basis vom Euro pulverisieren wir die Indizes. Aber die ETFs haben ihre absolute Berechtigung. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen ETFs bin. Das ist Nonsens. Und der Schweizer Franken wird sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren gegenüber dem Euro noch einmal verdoppeln. Das ist der falsche Weg und das ist der sichere Weg, um Geld zu verlieren. Das Jahr 25 wird in die Geschichte eingehen.
Also kann man sagen, mit Psychologie, auf der ja dieser Algorithmus basiert, kann man dann den Markt schlagen tatsächlich?
Servus Leute, es geht sofort los mit dem Interview mit Moimir Link, aber vorher gibt's geniale Neuigkeiten, denn wir konnten den Schweizer Experten für unsere Webinarreihe gewinnen und ihr könnt gratis teilnehmen. Link dazu unten in der Beschreibung am 3. März um 17 Uhr Live-Webinar mit Moimir Linker und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir hier zurück aus Zürich und zwar mit einem alten Bekannten, den ihr zuletzt gefordert habt und zwar Moimir Linker, Vermögensverwalter aus Zürich, aus der Schweiz. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Lochner und willkommen wieder zurück bei mir in Zürich.
Herr Linker, es kamen sehr, sehr viele Fragen, da wollen wir drüber sprechen und heute werden die Hosen runtergelassen. Wir wollen uns mal Ihren sagenumwobenen Algorithmus genauer anschauen, dazu kommen wir gleich. Es kamen auch einige Fragen, da wollen wir auch kurz drauf eingehen und ich hoffe, ihr feiert's, dass Herr Linker zurück ist. Lasst mal die Daumen nach oben glühen und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Beim letzten Mal, Herr Linker, da haben Sie weiße Schwäne angekündigt für 2025. Da waren wir noch im alten Jahr, da war noch November. Jetzt lief's ja nicht schlecht, aber wenn ich mal so auf den See draußen schaue in Sachen Schwänen, so viel Weiße sehe ich da gar nicht mehr. Da sehe ich viel Graue, manche schon dunkelgrau bis schwarz. Also vor kurzem die KI-Blase angestochen und jetzt vor allem Trump und der Handelskrieg. Also haben Sie sich da ein bisschen übernommen? Werden die weißen Schwäne dieses Jahr ganz schön absaufen?
Also ich weiß nicht, an welchem See Sie waren. Ich war an einem See, da habe ich doch einige weiße Schwäne gesehen. Und zum Beispiel der weiße Schwan, als ich zum letzten Mal mit Ihnen gesprochen habe, habe ich gesagt, dass der Januar nicht ein Monat sein wird wie jeder andere und dass der Jahresauftakt nicht so sein wird wie jeder andere, sondern dass wir mit Paukenschlägen ins neue Jahr starten. Und ich denke mal, und da werden mir die Zuschauer auch recht geben, oder ihre Follower, dass das auch der Fall gewesen ist. Der Trump hat von Anfang an Gas gegeben. Er hat es mit absoluter Sicherheit viele Leute überrascht. Mich hat er überrascht in einigen Dingen, da kommen wir später dazu. Es ist ein anderer Trump. Es ist nicht der Trump, der um sich schlägt, wie es vor 8 Jahren gewesen ist. Es ist ein Trump, der Zölle angedroht hat, sie wieder zurückgenommen hat. Er hat in Kolumbien einen Sieg eingefahren. Er hat mit Mexiko die Zölle aufs Eis gelegt, mit Kanada aufs Eis gelegt. Und in China reden über 10% und nicht über 60%, wie es vor der Wahl gewesen ist. Und er hat in vielen anderen Dingen, wie gesagt, ob man ihn jetzt mag oder nicht mag, ob man seine Politik gut findet oder nicht gut findet, lassen wir dahingestellt sein. Aber er hat sicherlich mehr gemacht in einem Monat als Mr. Biden in einigen Jahren. Und das ist sicherlich der Schwan Nummer eins. Und ich habe gerade jetzt mit Kunden Gespräche geführt, die immer sagen, ja, Linker, die Situation, ja, kritisch, so schlecht. Sind wir doch mal ehrlich, schauen wir mal bitte auf die letzten 100 Jahre zurück. Also mit der Ölkrise, mit 9/11, mit dem Dotcom-Crash, mit Lehman-Kollaps, wo ich schon letztes Mal darauf hingewiesen habe, dass da die Finanzwelt am Abgrund gestanden ist. Ich meine, das waren Krisen. Wir haben im Moment einen Konflikt in Nahost, über den wir gesprochen haben, der beigelegt ist, Gottlob. Wir haben eine Entwicklung in der Ukraine, die also wirklich nahezu nach einem Ende schreit. Und dass es nach einem NATO-Austritt und Geländegewinnen für die Russen am grünen Tisch gelöst wird. Ich meine, das ist ja mittlerweile jedem klar. Und das sind weiße Schwäne, die auf uns noch warten. Also ich kann nicht sagen, dass das Jahr beginnt mit. Ich habe mich nicht übernommen und ich glaube auch nicht, dass auf dem See, wo Sie waren, nur graue Schwäne sind.
Ukraine und Nahost, okay, gehe ich d'accord. Aber jetzt haben Sie ein bisschen gesprochen, als wären Sie der Wahlkampfmanager oder der PR-Berater von Herrn Trump. Was macht er denn so gut? Also die Zölle, ja, vielleicht abgeschwächt, verschoben, aber die Kuh ist dann noch lange nicht vom Eis. Und die Zölle sind doch erstmal negativ, oder? Das wird eine Inflationsgefahr bringen. Und Sie haben gerade gesagt, er hat viel gemacht. Aber was ist denn jetzt das Positive für die Börse?
Ich habe nicht gesagt, dass er alles positiv gemacht hat. Ich habe ja nicht gesagt, er macht alles positiv. Und ich bin auch nicht sein Wahlkampfmanager.
Aber was
ich
wird positiv für die Börse sein?
Ich habe lediglich gesagt, ich sage Ihnen, was positiv sein wird. Ich habe lediglich gesagt, dass er mehr gemacht hat. Nicht, dass er alles richtig gemacht hat. Seine Säbelrasseln kennen wir, das wissen wir. Aber die Frage ist, welche Taten folgen diesem Säbelrasseln? Und bis jetzt ist außer 10% China nichts gerasselt. Und Trump ist nicht dumm. Und Trump braucht billiges Geld. Und das ist außer Frage. Amerika ist nicht in der Lage, weiterhin auf Pump zu wachsen, so wie es die letzten 100 Jahre gewesen ist, mit einem Zins von 5,5%. Das, glaube ich, geben Sie mir recht. Aber werden mir auch die Zuschauer recht geben. Das bedeutet im Klartext, Trump braucht billiges Geld. Diese Zoll- oder ein Handelskrieg würde eine desinflationäre Gefahr mit sich bringen. Das heißt, könnte den sinkenden Prozess der Inflation behindern. Und das wäre negativ auf die Zinsen. Und das ist genau das, was der Trump nicht will. Und Sie sehen ja, wie er agiert. Er schlägt nicht um sich wie ein Wilder, sondern er macht punktuell Stiche, die akzeptieren, da gibt es seine Deals und dann ist es auch okay
so. Also Dealmaking, Säbelrasseln und dann, um die Ziele zu erreichen und dann ist gut.
Genau.
Und dann ist das Überraschungspotenzial für Sie sogar nach oben beim Handelskrieg, Handelskonflikt. Wir sprechen ja immer über Handelskrieg. Es sind ja erstmal nur, ja, ist das schon ein Krieg überhaupt? Ist das vielleicht schon eine Fehldefinition? Also ist es vielleicht einfach verhandeln, wenn man es mal...
Also Herr Lochner, mit Verlaub, wenn wir uns die ersten Wochen des Jahres anschauen, wir hatten Holpereien, natürlich, aber die Holpereien liegen genau darin, worauf ich schon zigmal hingewiesen habe, die Struktur der Indizes. Wir müssen uns mal schauen, wie diese Korrektur zustande kam. Die Korrekturen kommen immer zustande, indem die Big Caps, indem die ganz großen gewichteten Titel federn lassen, weil sie so stark in diesen Indizes gewichtet sind. Und deswegen kam es dazu. Speziell und punktuell. Aber unter dem Strich, der gesamte Beginn des Jahres, kann man noch nicht als schlecht betrachten. Hätte ich Ihnen im Januar gesagt oder im Dezember gesagt, dass wir im Januar diese Kurszuwächse haben, ich glaube, die hätte jeder mit Kusshand genommen. Also Sie sind jetzt im Moment etwas mir zu negativ unterwegs, weil so negativ ist die Situation überhaupt.
Ja, ich will das ja nur rausketzen. Ich muss ja die Gegenposition einnehmen, damit ja, Sie dann auch das darlegen können. Wir schauen uns gleich noch ein Video an, warum vielleicht das gar nicht so überraschend war. Das ist spannend. Sie haben da einiges gezeigt schon, warum das vielleicht schon vor 2, 3 oder 4 Wochen naheliegend war, dass ein Video jetzt nicht durch die Decke geht, um es mal so auszudrücken. Das wird gleich sehr, sehr spannend. Handelskrieg trotzdem, um das Thema abzuschließen. Was ist denn, wenn es schief geht? Also wenn dann doch diese Eskalationsspirale, die wir jetzt gesehen haben, da ging es ja schnell, dann wurde es auch wieder schnell gelöst. Aber wir haben es ja gesehen, Kanada, dann war Herr Trudeau gleich auf den Barrikaden, China hat auch gleich geantwortet. Jetzt kann das ja auch einfach, jetzt können die anderen ja mal stur bleiben, jetzt können sie ja mal nicht nach Trumps Pfeife tanzen. Und dann könnte es aber richtig böse werden. Oder wäre das dann so ein Gamechanger, wo Sie sagen würden, wenn das schief geht, wenn, dann wird es vielleicht kein gutes Börsenjahr.
Nö, Sie haben mich gefragt letztes Mal, was ist, wenn es im Nahost eskaliert? Was ist, wenn es da eskaliert? Was ist, wenn das passiert? Das sind Hypothesen, das sind Annahmen. Bis jetzt ist gar nichts eskaliert. Und das sind alles Leute, die wissen, um was es geht. Und glauben Sie, dass das, was wir in den Medien konsumieren, dass das die gesamte Wahrheit ist? Sie wissen ganz genau, wie die Verhandlungen hinter den geschlossenen Türen laufen. Glauben Sie nicht, dass jetzt schon China und Amerika am Verhandeln sind? Glauben Sie nicht, dass der Trudeau, bevor er vor die Presse gegangen ist, und der Trump, vor die Presse gegangen sind, nicht von vornherein schon Verhandlungen stattgefunden haben? Wenn es eskaliert, dann wird es eskalieren. Dann wird es ein paar Wochen, Monate rumpeln und dann wird sich das wieder normalisieren. Aber der Preis ist dafür zu hoch. Im Moment ist keiner global bereit, in dieser Situation diese Risiken einzugehen. Weder Trump, noch Trudeau, noch die anderen Regierungschefs und schon gar nicht China, weil die Abhängigkeit zwischen USA und China ist so gewaltig. Wir wissen, dass China immer noch der größte Gläubiger ist von den USA. Wir wissen, dass der Trump auf die Funktion, auf die Dominanz der Währung US-Dollar allergrößten Wert legt. Ihm wird auch nicht schmecken, dass der Dollar jetzt etwas stärker geworden ist. Unseren Investoren ja, aber nicht dem Trump. Und das sind alles Dinge, die muss man in die Waagschale werfen und am Ende des Tages rational entscheiden.
Stockpicking. Da haben wir schon oft drüber gesprochen und ich finde das immer noch genial, was Sie gesagt haben. Stockpicking heißt nicht nur, welche Aktien will ich, muss ich haben, sondern welche muss ich nicht haben. Hat sich da was geändert? Wenn wir jetzt mal aufs Gesamtbild schauen, jetzt ist ja diese Handelsthematik reingekommen, jetzt ist Trump im Amt, hat gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Gibt es Aktien, wo Sie sagen, die muss man jetzt wirklich nicht haben?
Ja, ich habe das gesagt und da stehe ich nach wie vor zu. Man muss die Großbanken nicht haben, immer noch. Wobei die Quartalssaison
die Zahlen waren ja gut.
Die Quartalssaison ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich denke, da ist mit mir jeder einer Meinung. Gestern gab es ein kleines Ei in der Suppe bei Alphabet, aber Netflix, Wahnsinn, Spotify, Wahnsinn. Die Tech-Titel haben geliefert, sie haben geliefert. Auch die kleineren, wie gestern zum Beispiel Snap und so weiter.
Auch die Palantir.
Ja, auch ihre Palantir, selbstverständlich. Also sie haben geliefert, die Banken haben geliefert, die Konsumtitel haben geliefert, durch die Reihe weg, sehr erfreulich. Auch in der Schweiz, sehr erfreulich, muss man sagen. So, die Banken muss man nicht haben, weil wir werden sinkende Zinsen haben. Mhm. Als ich vor 2 Jahren das Szenario der Deflation in der Schweiz aufgezeigt habe, da wurde ich ausgelacht. Und jetzt sind wir an der Schwelle zu Negativzinsen. Wir haben in der Schweiz letzten Monat die Zinsen halbiert. Halbiert. Und Europa ist auf dem Weg dahin und die einzigen Amerika noch nicht. Und glauben Sie, der Trump wird nicht Druck ausüben auf die Federal Bank?
Hat er schon gemacht.
Wir wissen es ja. So, das heißt also, wir werden diesen Prozess der sinkenden Zinsen haben. Und das wird natürlich für die Banken auf die Margen drücken. Das ist auch logisch. Also das muss man nicht haben. Autos muss man nicht haben, natürlich. Und zum Beispiel Deutschland, Energietitel, die immer noch mit den hohen Energiekosten verbunden sind. Die muss man auch nicht haben. Und man muss auch einige Tech-Titel langsam nicht haben. Ich habe Ihnen gesagt, wir halten Nvidia, wir kaufen sie nicht mehr zu. Und werden wir später darauf zurückzukommen. Mhm. Das sind Entwicklungen, ich kann es ja nicht sagen, es ist immer tagesabhängig, es ist tagesaktuell. Ich habe das schon 100-mal gesagt, eine Aktie ist es egal, ob sie mit ihr 30% im Plus und ich 30% im Minus bin. Das interessiert die Aktie null. Und daher ist es ein falscher Ansatz, wenn man das Portfolio zusammenstellt, nach dem Prinzip, schau mal hier, mit diesem Titel bin ich jetzt 50% im Plus, ich belohne mich und ich nehme die Gewinne mit. Und den anderen verdränge ich. Dispositionseffekt haben wir schon miteinander besprochen. Das ist der falsche Weg und das ist der sichere Weg, um Geld zu verlieren. Die Entscheidung ist hier und heute von der Performance völlig unabhängig. Und das muss man situativ entscheiden und immer momentumbezogen.
Es kamen beim letzten Mal ein paar Kommentare in Richtung, der wird den Markt auch nicht schlagen. Und Sie haben ja erklärt, warum ein ETF vielleicht nicht für jeden optimal ist oder sein muss oder warum es ja vielleicht bessere Alternativen gibt, warum auch natürlich ein Vermögensverwalter seine Berechtigung hat. Ist natürlich logisch, dass Sie als Vermögensverwalter nicht Kontra-Vermögensverwalter sind, aber was haben Sie denn eigentlich gegen ETFs?
Aber jetzt sollten wir, glaube ich, etwas strukturierter vorgehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen in den letzten Gesprächen je gesagt habe, dass ich gegen ETFs bin. Habe ich das je getan?
So explizit nicht, aber Sie haben erklärt, warum quasi das so ein Standardmenü ist und das vielleicht nicht für jeden das Passende ist.
Ja, also die Frage möchte ich gleich doch separat aufgreifen, weil die ist viel zu wichtig und ich kann Ihnen da nicht folgen, aber wir werden das gleich besprechen. Jetzt bin ich was war der erste Teil der Frage? Ich möchte auf die ETF separat angehen. Was war der erste Teil der Frage, die Sie mir gestellt haben?
Ja, ob das man generell...
Die Kommentare der Zuschauer. Also es gibt einige Kommentare der Zuschauer, auf die möchte ich zuerst eingehen und dann auf Ihres. Einige sind sehr, sehr wichtig gewesen und die liegen mir am Herzen, dass ich die angehe. Gut, es gab einige Kommentare, ja, warum muss man denn immer diversifiziert sein? Warum kann man nicht die Titel kaufen, die am besten laufen? Das weiß ich doch vorher nicht und das ist jedem klar, dass ich das muss. Diversifikation ist alles. Und das ist sicherlich, wir sind zwar sehr marktpsychologisch orientiert, aber in der fundamentalen Aktienanalyse ist ganz klar verankert, die Wirkung und die Wichtigkeit einer gesunden Diversifikation. Und ich denke, auch da geben mir die Zuschauer recht. Ein zweiter Kommentar war, und das ist absolut richtig, ich habe gesagt in einem Interview, dass die Magnificent 7 von der Marktkapitalisierung etwa 70% von dem S&P 500 ausmachen. Stimmt nicht. Die Aussage von mir war falsch. Ich meinte der Performance des S&P 500. Ich habe mich versprochen, absolut korrekt, Zuschauer hatte recht. Wo aber ein Zuschauer nicht recht hatte, ein Performance-Index sei nicht aussagekräftig.
Wie der DAX.
Wie zum Beispiel, nein, der DAX ist ein Performance-Index.
Ja, genau.
Genau, aber der SMI ist zum Beispiel, der Schweizer ist nicht, der Dow Jones ist ein Kursindex. Kein Performance-Index, ein Kursindex. Vielleicht nochmal für alle, ich habe festgestellt, dass uns wirklich sehr, sehr viele Neulinge zusehen und ich finde das wichtig. Ein Kursindex beinhaltet nicht die Dividenden. Wenn also ein Bestandteil des Index eine Dividende bezahlt, fällt der Index und der Index, die Bewertung ignoriert diese Dividende. Beim Performance-Index, wie beispielsweise im DAX, dann fließt die Bewertung der Dividende mit hinein. Das zu diesem Unterschied. Und um das vielleicht etwas signifikanter auf den Punkt zu bringen, Bevor wir auf die ETFs eingehen, stelle ich Ihnen jetzt eine Frage. Wenn Sie im Jahre 1.900 einen Dollar in Gold investiert hätten, was glauben Sie, was dieser Dollar heute wert ist?
Im Jahr 1.900?
Im Jahre 1900, also vor 125 Jahren.
Ein Dollar?
Pi mal Daumen. In Dollar.
150?
Na, Sie sind sehr gut. Es sind etwa 200 Dollar. Was wäre denn, wenn Sie diesen Dollar in den Dow Jones investiert hätten?
1.500?
Naja, es sind 1.700.
Gar nicht so schlecht.
Korrekt, aber jetzt rechnen wir die Dividenden dazu. Und was glauben Sie, was diese Dividenden für eine Macht haben über diese 125 Jahre?
Dann sind wir bei
Jahre?
Wahrscheinlich bei 7.000.
Nein, wir sind bei 3.600 ungefähr. So, damit würde ich sagen, natürlich ist ein Performance-Index aussagekräftig. Ein Performance-Index ist das Maß aller Dinge, denn die Dividenden sind der Baustein einer langfristigen, soliden Vermögensverwaltung. Punkt. Und jetzt komme ich auf Ihre ETFs zu sprechen. Weiß nicht, wie Sie auf die Aussage kommen, mir zu sagen, ich habe gesagt, ich bin gegen ETFs. Habe ich nie gesagt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass die ETFs Pauschallösungen sind, dass das Lösungen sind, die nicht individualisiert sind, die nicht spezifisch sind. Und ich finde die Frage grotesk, weil Sie selbst haben in einem Ihrer letzten Interviews oder Filme, haben Sie den Zuschauern absolut plausibel dargelegt, wo die Vorteile und Nachteile eines ETF liegen. Oder täusche ich mich?
Es gibt natürlich Nachteile und die Frage ist ja auch immer, wie gehen die Leute mit ETFs um? Weil klar, man kann natürlich das richtige Fahrzeug haben und dann trotzdem vor die Wand fahren. Das ist klar, wenn man falsch damit umgeht. Aber unterm Strich
Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte nicht wissen, wie viele Anfragen wir hatten aus Deutschland von Kunden, von Investoren, von Anlegern, die halt mit sehr kleinen Summen und große Probleme in der Unsicherheit, Finanzfindung und so weiter und so weiter. Und ich persönlich und meine Crew haben mit diesen Menschen stundenlang gesprochen. Das sind hunderte von Stunden. Und alle, sie bekommen ja Feedbacks von ihren Followern, oder?
Dann möchte ich sie fragen,
ob sie Feedbacks haben von diesen Menschen, dass wir gegen ETFs sind. Im Gegenteil, wir haben diese Menschen beraten. Jeder hat von uns ein Risikoprofil bekommen, ein Anlageprofil. Wir haben dafür keinen einzigen Franken Kosten verrechnet und haben diese Leute in ihre Zukunft entlassen mit einem guten Gewissen und haben denen gesagt, welche ETFs für ihre Situation die besten sind, weil man mit 20.000, 30.000 nicht ein Portfolio nachbauen kann, wie wir es tun. Da sind die ETFs unerlässlich. Aber wenn jemand über das bestimmte Potenzial genügt und er möchte eine maßgeschneiderte Lösung haben und er möchte ein halbes Prozent mehr Kosten bezahlen, was wir kosten gegenüber einem ETF, dann ist das doch absolut legitim. Aber die ETFs haben ihre absolute Berechtigung. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen ETFs bin. Das ist Nonsens.
Ja gut, das war ein bisschen provokant formuliert, das gebe ich zu. Aber jetzt
es war sehr provokant formuliert.
Ja, so cool. Das schadet ja auch nicht, wenn wir ein bisschen schärfer diskutieren. Das ist doch schön. Jetzt kommen wir nämlich zu der Sache. Ja, ich finde das bemerkenswert. Beim letzten Mal haben wir die Zuschauer gefragt, ob sie da mehr wissen wollen zu diesem Algorithmus. Denn es ist dann unterm Strich ja auch, ich glaube, da können wir uns auf einigen, nur sinnvoll, wenn ich keine ETFs habe, außer ich habe natürlich den Fokus auf Dividenden oder Sicherheit, dass ich dann schon den Anspruch habe, den Markt zu schlagen, beziehungsweise mehr rauszuholen.
Diese Antwort bin ich Ihnen schuldig. Auf der Basis vom Schweizer Franken schlagen wir die Indizes nicht. Auf der Basis vom Euro pulverisieren wir die Indizes. Warum? Ein deutscher Anleger.
Also ich komme jetzt zu Ihnen als deutscher Anleger.
Und Sie sind investiert in Schweizer Franken. Dann haben Sie 100% Bonus in den letzten 18 Jahren.
Der Franken gegenüber dem Euro massiv aufwertet oder aufgewertet hat.
Vollkommen richtig. Das heißt also, es ist logischerweise ein riesengroßer Boost für die Rendite. Wenn aber ein Schweizer Anleger in US-Dollar oder in Euro investiert hat, dann hat er sein Geld halbiert durch die Währungsverluste. Das heißt, für ihn ist der Effekt genau gegenläufig. Und diese Verluste muss man erst einmal kompensieren. Und die Indizes werden gemessen bis auf die Schweizer Indizes. Alle anderen, Dow Jones, DAX und so weiter, die sind ja alle logischerweise in der jeweiligen Währung gemessen. Also muss man das ganz separat betrachten. Jetzt muss ich mich für die Unterbrechung entschuldigen.
Gar kein Problem. Und vielleicht nochmal, wenn wir da schon beim Thema sind, Schweizer Franken, das haben Sie ja vorher schon angedeutet. Das Spannende ist ja diese Entwicklung, die jetzt nochmal passiert ist. Da hatten wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass die Zinsen ja sinken. Und das Thema Negativzinsen ist ja auch ein Thema, was ja zeigt, wie stark der Franken ist, dass man sogar schon so hart draufhauen muss mit Negativzinsen, dass er nicht immer noch stärker werden wird. Also geht dieses Spiel weiter? Wird der Franken im Zweifel weiterhin aufwerten gegenüber dem Euro?
Der Schweizer Franken wird weiter aufwerten, weil es keinen anderen Weg gibt. Und der Schweizer Franken wird sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren gegenüber dem Euro noch einmal verdoppeln. Das heißt, der Euro wird sich noch einmal halbieren. Das ist meine klare Prognose und zu dieser Prognose stehe ich.
Klartext, sehr schön. Dann jetzt Klartext zu Ihrem Algorithmus. Da haben Sie ja schon einiges angeteasert. Jetzt lassen wir mal, oder besser gesagt nicht ich, Sie dürfen die Hose symbolisch bildlich alleine runterlassen und schauen Sie es mal an. Also was ist Ihre Strategie, Philosophie? Vielleicht fangen wir mal vorne an. Denn ich weiß ja schon ein bisschen was. Es ist nicht unkompliziert, es ist tricky. Deswegen versuchen wir das jetzt mal trotzdem ja so für die Zuschauer zu erklären, dass jeder mit dabei ist.
Ich habe Ihnen ja den Mechanismus erklärt.
Ja.
Wir haben uns Zeit genommen, was man auch den Zuschauern sagen kann, dass das nicht selbstverständlich ist, dass sie sich da in die Materie so tief reinarbeiten. Und ich will die Essenz so rausziehen, dass die Funktionsweise für die Zuschauer verständlich ist, nicht so kompliziert. Und da möchte ich auch noch einmal mit einem Zitat aus einem Kommentar Ihrer Follower beginnen. Nämlich, die Renditen sind nicht normal verteilt. Ich muss jetzt auch für die Laien etwas langweilig werden, weil ich werde nicht gern langweilig, aber ich möchte jetzt nicht hier über Standardabweichung und wie man daraus die Varianz errechnet und daraus die Volatilität, die Kennziffer für das Risiko, so weit möchte ich nicht.
Ja, sonst steigen uns zu viele Leute aus.
Das möchte ich gar nicht gehen. Der Verfasser des Kommentars hat einfach gesagt, die Renditen sind nicht normal verteilt. Das stimmt. Aber als der Herr Markowitz seine Nobelpreis belohnte Portfoliotheorie verfasst hat, war seine Annahme, dass die Renditen, also der Logarithmus der Renditen, normal verteilt sind. Mhm. Und das war die Annahme für die klassische Analyse. Punkt. Und ich habe gesagt, dass in dieser klassischen Analyse man von einer Normalverteilung dieser Renditen ausgeht. Nicht in der Psychologie, denn darauf basiert ja genau unser Algorithmus. Mhm. Und zwar sehen wir uns hier den Verlauf des S&P 500 in den letzten 100 Jahren.
Ja.
Und wir sehen die Verteilung der Renditen. Und zwar sehen wir in den grauen Balken die tatsächlichen Jahre mit großen
Verlusten. Das ist jetzt mit einfach Verlusten. Der ganz stinknormale S&P 500.
Das ist der ganz normale S&P 500. Und zwar ist es die Verteilung der letzten 100 Jahre. Mhm. So, das heißt, die meisten Jahre lagen natürlich mit Renditen zwischen minus 8 und plus 10% und so weiter und so weiter. Und dann haben wir die Katastrophenjahre und so weiter. Gut. Wir sehen also, dass die Renditen, die grauen Balken, normal verteilt sind. Aber die grauen Balken sind die Renditen, die der Markt liefert.
Mhm.
Und jetzt trifft sich das wunderbar noch einmal mit einem Zitat eines Kommentares von Ihren Followern. Nämlich, es sei nicht wichtig, wie man die Renditen empfindet. Gefühlte Renditen. Selbstverständlich ist es wichtig. Und zwar, er hat es ja selber angemerkt, die Verluste schmerzen mehr, als die Gewinne freuen. Das bedeutet,
das ist ja das, was Kahneman rausgefunden hat.
Genau, richtig. Und dafür gab es auch den Nobelpreis. Mhm. Und diesen Aspekt nennt man Verlustaversion.
Mhm.
Da wir das Verlustdenken dem Gewinndenken überordnen. Und Sie sehen an den blauen Balken, wunderbar, denn das sind die gewichteten, durch die Portfoliotheorie, durch die Verlustaversion gewichteten Renditen des S&P 500.
Also das heißt, das ist das, was das Hellblaue ist jetzt das, was der Anleger quasi macht.
Genau. Was er gemacht hat, was er gefühlt hat und was tatsächlich auch vom Markt antizipiert wurde.
Mhm.
Und zwar sehen Sie, dass die gefühlten Renditen viel größer sind als die tatsächlichen.
Mhm.
Die Verluste werden viel, viel, viel stärker empfunden, teilweise mit Faktor 3. Und dann sind je kleiner die Verluste sind, desto weniger ist die Übertreibung. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, wie die blauen durch die blauen Balken, dass die Renditen kleiner empfunden werden als die tatsächlich auch entstanden sind. Das ist die Basis des Gesamten als Erklärungsgrundlage. Und das sind, und mit dieser Gewichtung wird unsere Prospekttheorie Algorithmushilfe gespeist. Und dann, wie gesagt, ist das die Grundlage für das Datenmaterial, welches wir in unserem Algorithmus verwenden.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir verstehen, dass das Grau ist der S&P 500, also der Markt. Das, glaube ich, ist völlig zweifelsohne. Und das Blaue ist sozusagen der Anleger, der sich dann nicht so geschickt anstellt und der diese ganzen Biases hat, der emotional ist und der es im Zweifel dann schlechter macht. Oder nicht nur im Zweifel, der es schlechter macht. Und jetzt könnte man es ja auch besser machen. Jetzt könnte man ja sozusagen die Denkfehler des durchschnittlichen Anlegers ausnutzen und sich daraus sozusagen Vorteile verschaffen. Kann man das so sagen? Ist das sozusagen die Basis jetzt für das, was folgt?
Es ist sehr, sehr vereinfacht korrekt. Sehr, sehr vereinfacht ist es korrekt.
So, dass man folgen kann.
Natürlich. Gut. Und Sie sehen, das ist die Monatsauswertung. Das sind die Zahlen, die jetzt genau 4 Wochen sind. Warum ich mich für diese Zahlen entschieden habe, werden wir gleich miteinander sehen. Und Sie sehen, wie die Algorithmustabelle aufgebaut ist. Und ich habe 2 Titel rausgepickt, um eine absolute Transparenz Ihnen zu geben. Sie haben die volle. Unsere Zuschauer werden auch verstehen, dass ich nicht jetzt... Ich lasse die Hosen gern runter, aber jetzt nicht komplett.
Ich lasse die
Unterwäsche immer noch gerne an.
Da sind wir froh.
Und dann schauen wir uns mal das anhand 2 Titel, die auch wirklich signifikant hier zu lesen sind, nämlich die BYD, aufgrund der Problematik auch Trump, China und so weiter. Und die gute alte Nvidia, muss man schon fast sagen. Sie sehen, wie der Algorithmus aufgebaut ist. Wir haben auf der linken Seite die technischen Ergebnisse und auf der rechten Seite die fundamentalen.
Also technisch, Momentum.
Reine psychologische Bewertung des Momentum bedeutet 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr, 100-Tage-Linie, 30-Tage-Linie. Genau das. Auf der rechten Seite fundamental, und zwar ist das Kursgewinn, also Kursgewinnverhältnis und Gewinn pro Aktie. Darauf spezialisiert sich diese 2 Zahlen. Und jetzt werden diese Daten mit einem Score bewertet. Und der liegt zwischen -4 und +4.
+4 ist positiv wahrscheinlich.
+4 ist das beste Ergebnis, -4 ist das schlechteste Ergebnis. Wobei Zahlen über 3 sind sehr selten. Kommen wir später zu. Jetzt sehen wir den letzten Monat und den aktuellen Monat mit einer jeweiligen Bewertung. Jeweils technisch, also psychologisch und fundamental.
Also BYD wäre jetzt hier, um es nochmal zu erklären, mit 1,96 technisch gut, sogar sehr gut kaufen, aber fundamental negativ.
Wir haben Werte ab +1. Werte zwischen -1 und +1 sind neutral. Werte ab +1 sind aufstocken. Werte ab +2 sind kaufen. Und Werte ab +3 sind aggressives Kaufen. Wobei das die Grundlage ist für unsere Komiteesitzungen und dort werden die Anlageentscheide diskutiert. Das ist nicht das Gesetz. Das ist eine große Hilfe, aber es ist kein Gesetzgeber.
Okay, also so. BYD wäre jetzt kaufen technisch und
wir sehen, dass die BYD vom letzten
fundamental
Monat
fundamental aber nicht so gut.
Technisch, psychologisch ist die fundamental von -1 ist die BYD von 1,57 auf 1,96 angestiegen. Also sehr, sehr stark in Richtung 2, also ein klares Kaufsignal. Okay? Gut. Wir sehen sie aber fundamental bei -1, sogar an der Grenze zum Reduzieren. Ja, welchen Weg gehen wir? Und jetzt kommt auf der rechten Spalte genau das, was die Prospekttheorie sagt. Und die Prospekttheorie sagt uns, geh mit 100% auf die Seite, Sie sehen es oben, Technical Score. Das heißt, zu 100% sollen wir uns nach dem Technical Score richten, bedeutet also die BYD aufstocken, was wir zu Beginn des Jahres gemacht haben.
Und das wäre auch richtig gewesen, dass die ist ja im Plus, soweit ich das auf dem Schirm habe.
Die ist um die 7, 8, 9% im Plus, können Sie sich gerne anschauen.
Okay, bevor wir jetzt zu den Details kommen, schauen wir uns Nvidia noch an.
Natürlich, wir schauen uns die Nvidia an, extrem interessant, nämlich dort sehen Sie das vom letzten Monat, vom Dezember auf den Januar, ist die Nvidia von 0,79 positiv, sogar in Richtung leicht reduzieren hineingerutscht. Wir haben sie nicht reduziert, wir haben sie gehalten.
Also schon eine deutliche Veränderung.
Natürlich. Und wir sehen, dass fundamental Nvidia von 1,58 auch, aber nur auf 0,72 gefallen ist. Also im neutralen Bereich. So, und der Algorithmus sagt uns, oder die Prospekttheorie sagt, geht zu 100% auch technisch. Und dort sind wir tatsächlich auf Reduzieren. Das heißt also, für uns die Füße stillhalten und diese Position behalten. Sollte dieser Wert nächsten Monat tatsächlich weiter ansteigen, dann muss man sich darüber Gedanken machen, die Nvidia noch einmal zu reduzieren. Mhm. Wir haben ja in der Nvidia Gewinne bereits mitgenommen, aber haben immer noch Positionen behalten. Wir haben sie reduziert, aber wir haben sie nicht abgestoßen. Gut.
Und Nvidia ist schlecht gelaufen. Gut, jetzt kommen wir gleich noch dazu. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt hat sich der Linker natürlich, der Rest ist jetzt hier nicht zu sehen. Jetzt hat er sich natürlich 2 rausgepickt, möglicherweise, die gut gelaufen sind. Aber da schauen wir gleich noch drauf, denn wir wollen ja statistisch schauen, was das langfristig alles gebracht hat, welche Trefferquote. Keine Angst, das schauen wir uns gleich noch an.
Und fairerweise muss man sagen, dass Sie sich angesehen haben.
Ja, ja, genau. Wir schauen es uns gleich noch genau an. Also das ist jetzt kein hier Zaubertrick nach dem Motto, wir schauen uns jetzt 2 haben funktioniert und der Rest nicht. Nein, nein. Jetzt müssen wir aber noch erklären, was ist jetzt bei Nvidia da konkret passiert? Also technisch klar, das Momentum ist schlechter geworden, aber warum sagt jetzt hier dieser Algorithmus 100% aufs Technische schauen? Also was erkennt er da?
Der Algorithmus ist sehr kompliziert aufgebaut. Er schaut sich die tatsächliche Bewegung des Kurses an. Er schaut sich das Volumen an. Er schaut sich die Optionen an. Er schaut sich das Verhältnis zwischen Kauf und Verkauf. Das heißt, das alles bemisst er. Und dabei, wenn es Abweichungen gibt, und er gewichtet diese Abweichungen eben mit dem Faktor dessen, um wie viel stärker die Verluste antizipiert werden als die Gewinne. Und das ist eben sehr komplex. Und daraus spuckt er diese letztendlich Empfehlung, ob man in diese Richtung oder in diese Richtung gehen soll. Der Algorithmus bzw. die Kolonne der Entscheidungshilfe definiert nicht die Technik und definiert nicht das Fundamentale. Das macht der Markt, aber er definiert, ob man sich nach der einen Seite oder auf die andere richten soll. Und das ist weltweit das Einmalige. Nicht die Auswertungen an sich, sondern die Prospekttheorie, die uns dabei hilft, diese Entscheidung zu finden. Kaufe ich die Aktie, obwohl das Momentum schlecht ist, wenn der Algorithmus sagt, geh fundamental, vice versa. Und das sehen wir in dieser,
Und wie gut funktioniert das jetzt langfristig?
Das ist übrigens im Buch von Professor Hens, sowohl diese Zahlen als diese Zahlen sind da sehr genau beschrieben. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne nachlesen.
Der sitzt ja auch im Komitee.
Der sitzt im Komitee, ganz genau. Und wir sehen das auf dieser letzten Tabelle. Und wenn wir uns das zum Beispiel anschauen und wir schauen uns das bei der BYD, dann sehen wir in dieser Tabelle Anzahl aller Signale. Wir sehen die Auswertung. Übrigens, die Anzahl laufend sehen wir auf diesen Folien. Wir sehen da noch einmal, wie die Momentum und die Fundamentalität sich gegenseitig verhält. Einmal haben wir das hier bei der BYD. Wir sehen hier, wie sich die Fundamentalität versus der marktpsychologischen Situation darlegt. Und das Gleiche sehen wir hier.
Bei Nvidia.
Noch einmal bei der Nvidia. Da sehen wir die Auswertungen sehr detailliert. Für uns wichtig, für die Zuschauer langweilig. Und Sie sehen auf der letzten Tabelle, wir sehen hier eines. Wir sehen hier, dass die BYD mit einer wahrscheinlich, dass alle Entscheidungen, die Käufe anbetreffen, mit einer mit 57,58% richtig gewesen sind. Und wir sehen, dass alle neutralen Signale waren bei BYD mit einer Wahrscheinlichkeit von 58% korrekt.
Und wenn wir uns ganz wichtige Ergänzung, weil der ein oder andere würde sagen, was nur 55 oder 58%? Man muss dazu sagen, bei solchen Messungen, wenn man deutlich über 50% liegt, dann ist das sehr, sehr gut. Also
Über 50% signalisiert natürlich systematische Mehrrenditen generieren.
Genau, also genau, für Laien ist das jetzt, weil die denken sich, warum nicht 80 oder 90%? Also das ist schon ein guter Wert.
Richtig. Und wir haben bei der Nvidia, das sehen wir unten, auch alle Kaufsignale mit 65%, nahezu 66, mit die Verkaufssignale mit knapp 60% und das, was natürlich schon exorbitant ist, alle Haltesignale waren mit 74% korrekt. Und für die Zuschauer ebenfalls, um transparent zu sein, wir sehen, dass alle Titel dieser Kundengruppe mit 58% beim Kauf, mit 58% beim Verkauf und mit 56% beim Neutral richtig gewesen sind. Und diese Werte gilt es zu steigern. Je höher diese Werte sind, desto präziser arbeitet der Algorithmus.
Also kann man sagen, mit Psychologie, auf der ja dieser Algorithmus basiert, kann man dann den Markt schlagen tatsächlich?
Man kann definitiv mit der Psychologie einen Mehrwert erzielen. Wichtig ist selbstverständlich eine Sache. Wichtig ist, dass man sich vor Augen führen muss, dass der Algorithmus nicht weiß, ob morgen eine Bombe irgendwo einschlägt, Gott behüte, oder ob irgendwo ein Erdbeben oder Fukushima. Das ist klar. Das heißt also, für diese absoluten Wahnsinnsereignisse, der Algorithmus ist ein Algorithmus. Es ist immer noch der Mensch dahinter, der entscheidet. Und mir ist einfach wichtig zu betonen, dass das Anlagekomitee die Entscheide trifft und dass wir die Allokationen bestimmen und nicht der Algorithmus. Es ist eine sehr, sehr große Hilfe. Überhaupt gar keine Frage. Und manchmal ist er erstaunlich präzise. Aber trotzdem ist es am Ende noch der Mensch, der bei uns entscheidet. Und immer in der Kommunikation mit dem jeweiligen Investor oder Kunden, in dem, wie gesagt, die Verbindung da ist, die Komponente da ist. Mir ist es einfach immer wichtig, wir reden über Algorithmen und wir reden immer über solche, wie soll ich sagen, ETFs oder Algorithmen. Ich will eine Sache erzählen, die mir eigentlich schon seit dem ersten Gespräch mit Ihnen auf dem Herzen liegt. Weil es immer, wofür braucht es Vermögensverwalter und diese Geschichte, diese Verbindung Wealth und Health, Gesundheit und Geld. Es gab vor längerer Zeit, ich weiß nicht genau, wann das war, ich glaube späte 80er Jahre, in Amerika, wo eine Studie durchgeführt wurde über Placebos. Und ich finde das insofern faszinierend, weil diese normale Placebo-Studio kennen wir ja. Ist der Arzt älter und gibt ein Placebo, wirkt es besser, als wenn es eine junge Krankenschwester verabreicht. Gut, wenn sie hübsch ist, vielleicht ist das dann ebenfalls eine andere Wirkung. Aber wir reden über das, dass wenn der Placebo groß ist und bunt ist, wirkt er besser. Also diese Fakten kennt man ja. Und dann gab es eine Studie, die mich fasziniert hat, und zwar eine sogenannte Doppelblindstudie. Und zwar war es so, dass ein Pharmaunternehmen ein Medikament auf den Markt bringen wollte, welches gegen Asthma eingesetzt werden sollte. Und ein Arzt hat es gelesen, hat sich bei der Studie gemeldet, weil er genau einen Patienten hatte, der wirklich dafür maßgeschneidert gewesen ist. Ein junger Mann, seit Kindesalter schwerste Asthma-Beschwerden, und hat ihm dieses Medikament verabreicht. Es gab eine signifikante Verbesserung. Er hat das der Pharmafirma mitgeteilt, hat seine Studienberichte ausgefüllt und hat geschrieben, dass das wirklich eine signifikante Verbesserung ist, woraufhin die Firma ihm vorschlug, das durch ein Placebo zu ersetzen. Das tat der Arzt mit einer verheerenden Wirkung. Der Zustand des Patienten hat sich massivst verschlechtert. Er hat wieder seine Studien ausgefüllt, hat gesagt, das funktioniert nicht. Er werde wieder auf das Medikament umsteigen. Er stieg wieder auf das Medikament um und dem Patienten ging es plötzlich wieder viel, viel, viel besser. Und am Ende, die Geschichte endet so, dass bei dieser Auswertung der Studie die Ärzte eingeladen waren und es hieß seitens der Ärzteschaft, dass die Wirkung des Medikamentes eigentlich eindeutig bewiesen ist. Und die Pharmafirma teilte den Ärzten mit, es hat von Anfang an nur ein Placebo gegeben. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Mit dieser Geschichte will ich sagen, dass die Bindung zwischen Arzt und Patient, es ist gar nicht so weit von der Hand zu weisen, dass zwischen dem Vermögensverwalter und uns auch Bindungen entstehen. Logisch, wir sind alle Menschen. Und man ist ein Team. Und man muss, wie gesagt, eine bestimmte Obhutfunktion, eine Schutzfunktion ausüben, aber gleichzeitig auch, wenn Irrationalität im Raum steht und Gefahr, etwas Falsches zu tun, dann müssen wir unserer Meinung nach das tun, was unserer Meinung nach rational richtig ist und versuchen, so viele Fehler wie möglich zu vermeiden. Behavioral Finance ist kein Persilschein zum Gelddrucken. Behavioral Finance ist kein Garant für Erzielen von Mehrrenditen. Aber es ist extrem nützlich, um so wenig Fehler wie möglich zu machen. Man muss nicht versuchen, alles richtig zu machen, weil es gar nicht möglich ist. Aber man muss versuchen, die Biases, die Fehler zu vermeiden. Und wenn man das tut, hat man meiner Meinung nach viel erreicht.
Herr Linker, herzlichen Dank, dass Sie uns heute da diesen Einblick gegeben haben. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber es ist auch kompliziert und es sind sicherlich heute auch wieder ein paar Fragen offen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das hat, glaube ich, mal einige Daumen nach oben verdient. Und noch mehr Daumen nach oben verdient hat Folgendes. Wir haben im Vorfeld gesprochen, weil wir uns schon gedacht haben, da ist großes Interesse da, da kommen nochmal Fragen. Wir machen ein Webinar zusammen am 3. März um 17 Uhr. Leute, und da könnt ihr euch jetzt kostenlos registrieren. Also wer sich das entgehen lässt, der macht wirklich einen großen Fehler. Link dazu unten in der Beschreibung. Da werden dann alle Fragen beantwortet. Herzlichen Dank, dass ihr da auch dabei sind. Das ist wirklich eine tolle, tolle Sache.
Wir machen die Anleger auch gerne mündig. Und das ist auch der Grund, wieso ich mit Ihnen immer wieder spreche. Weil Sie machen die Anleger mündig und helfen Ihnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist genau auch unser Anliegen.
Genau, da sitzen wir im selben Boot. Das ist das Wichtigste unter dem Strich, damit ihr ja die besten Entscheidungen für euer Geld trefft. Kommen wir langsam zum Ende. Eine Sache, die ist mir noch im Kopf geblieben. Sie haben vorher gesagt, das ist ein anderer Trump. Vielleicht mal kurz, um dass wir nochmal so einen schönen Schluss hinbekommen mit dem Handelskrieg. Also anderer Trump, was bedeutet das für dieses Börsenjahr und generell jetzt für diese zweite Amtszeit? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist ein anderer Trump. Und ich habe es gesagt, es ist ein anderer Trump als vor 8 Jahren. Er ist überlegter, er geht besonders vor. Auch die Art der Kommunikation, wie er sie führt, hat sich etwas geändert. Er ist immer noch der Alte, was narzisstische Art ist und was seine Aufmerksamkeit auf sich binden wollen ist. Das ist alles richtig. Aber wie gesagt, er geht viel vorsichtiger vor. Und wir haben es ja wirklich an den Zöllen gesehen. Denn wir haben ja Anfang, da waren wir etwas kontrovers. Unser Gespräch hat ja ein bisschen holprig begonnen. Aber Sie geben mir recht, dass es ist bis jetzt nichts passiert, außer 10% China. Das hätte jeder mit Kusshand genommen, bevor er die Amtszeit angetreten ist. Wenn jeder gewusst hätte, nach einem Monat geht es um 10% China, ja, dann hätten die Märkte gejubelt. Man muss es immer rational und Moment betrachten. Und das ist mir wichtig. Und ich habe gesagt, das Jahr 25 wird in die Geschichte eingehen. Also ich denke,
bleiben Sie dabei.
Ich denke, der Januar hat die Fragen bis jetzt alle beantwortet. Sie müssen zu dem richtigen See gehen und dann finden Sie auch ein paar weiße Schwäne. Und ich muss ganz klar sagen, ja, der Januar hat so begonnen, wie ich es mir gedacht, erwartet, gehofft habe. Und in diesem Jahr ist noch einiges drin. Und ich möchte noch etwas, was ich jetzt noch, ich persönlich auf dem Herzen habe, was ich noch nicht vergessen will. Ich will mich bei den Zuschauern wirklich sehr bedanken, weil um das Interview herum, auch wenn es manchmal lustige Kommentare sind, die ich lese, aber da herrscht Respekt. Und dafür will ich mich sehr herzlich bei den Zuschauern bedanken. Und wie gesagt, wir beantworten jede Frage. Wenn meine E-Mail verloren geht, bitte ruhig nochmal nachfragen. Das ist nicht das Problem. Jede Frage wird beantwortet. Und nochmal, wie gesagt, für den Respekt, der dort herrscht, herzlichen Dank.
Herr Linke, herzlichen Dank. Und holprig fand ich den Start gar nicht. Das ist doch so, so muss es doch sein.
Ja, Sie wissen, wie Sie mich provozieren können.
Ja, ja.
Aber das haben wir geklärt.
Ja, ja, ich bin ein guter Coach. Man muss ja das Beste rauskitzeln. Und ich schätze Ihren Klartext sehr. Und das, ja, hoffen wir, dass Sie dieses Jahr richtig liegen. Das wäre natürlich auch in meinem Interesse auf jeden Fall. Und ja, bin sehr gespannt. Und Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Herrn Linker wieder sehen wollt. Wie gesagt, Webinar am 3. März. Packen wir euch unten rein, ist völlig gratis. Ihr könnt teilnehmen, einfach auf den Link klicken und anmelden. Herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke für den Besuch.
Herzlichen Dank euch und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Kanal natürlich unbedingt abonnieren. Und jetzt könnt ihr ausschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.